Also, ich habe nicht Angst, jetzt die Predigt vom letzten Sonntag unbeabsichtigt zu wiederholen, wenn auch mein Thema Advent heißt. Ich habe gesehen, vor einer Woche hatte Charles ein Adventsthema. Und wir wissen ja, das heißt Ankunft. Wir erwarten das Kommen des Herrn und das gehört einfach zum Christsein. Man kann nicht gläubig sein, ohne den Herrn Jesus zu erwarten. Jeden Augenblick. Ich bin so dankbar, hat Charles Reichenbach schon vor langer Zeit gesagt, es muss sich nichts mehr erfüllen. Und er kennt die Prophetie von uns allen wahrscheinlich am allerbesten. Es muss nicht noch irgendetwas in Erfüllung gehen. Der Herr könnte vom Wort her jeden Augenblick kommen. Und da freuen wir uns ganz herzlich drauf. Lukas hat sein Evangelium, seinen Bericht an seinen Freund Theophilus, wie eingerahmt am Anfang und auch am Schluss uns Adventsmenschen gezeigt. Menschen, die auf den Trost Israels, aufs Reich Gottes warteten. Und es war Lukas wichtig, das zu erwähnen, diesen Mann, der Jesus am achten Tag seines Erdenlebens im Tempel begegnet ist, nicht nur mit Namen zu nennen, Simeon, sondern auch zu schreiben in Lukas Kapitel 2, Vers 25. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Das spielt auch alles zusammen. Ich habe mich gefragt, was war jetzt Ursache und Wirkung? War der Heilige Geist bei ihm und war es ihm in diesem Simeon so richtig wohl, weil er merkte, der wartet auf den Messias? Oder war es umgekehrt? War er einer, der schon vor Pfingsten noch im Alten Bund vom Heiligen Geist erfüllt war und deshalb logischerweise auf den Messias wartete, weil das Thema des Heiligen Geistes ist. Er redet von Jesus. Er sagt uns, er kommt bald und er zeigt uns, wie Jesus war und er wirkt in uns den Charakter des Herrn Jesus. Liebe und Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Auch Hanna, von ihr steht es einfach, dass sie immer im Tempel war. Also die musste ja auch vom Geist erfüllt sein. Das ist gar nicht anders möglich, wenn man dauernd am Ort der Anbetung ist. Da wird man einfach ganz bestimmt erfüllt. Und beide beobachteten vielleicht täglich, dass da junge Ehepaare kamen mit einem achttägigen Büblein, um es beschneiden zu lassen und dem Herrn, ja, darzubringen. Das war nichts Besonderes, dass da junge Ehepaare kamen in der Landeshauptstadt, im Zentrum, wo der Tempel war, dass die ihr Kindlein nach dem Gesetz brachten. Aber Simeon und Hanna wussten, dieses Ehepaar trägt jetzt den Messias hinein. Der Heilige Geist bestätigte in ihren Herzen das. Das ist er. Und sie gingen hin und sie konnten segnen. Sie waren zur rechten Zeit am rechten Ort. Und solche Adventsmenschen wollen wir auch sein. zur rechten Zeit am rechten Ort. Sie können segnen. Simeon hatte sogar prophetische Eindrücke, die er weiter sagte, und haben Jesus als den Retter erkannt. Und am Schluss des Lukas-Evangeliums, das gehörte jetzt erst am Karfreitag in die Predigt eigentlich, erwähnt er nochmals einen Mann, er sagt auch seinen Namen, Josef. Er erklärt auch, dass das ein Ratsherr war, vom Hohen Rat, aus dem Gremium, das Jesus zur Todesstrafe an Pilatus überlieferte. Aber er hatte nicht eingewilligt. Dieser Josef, ein Ratsherr, das ist in Lukas 23, Vers 50, der war ein guter und gerechter Mann. Der hatte ihren Rat, nämlich eben Jesus zum Tode zu überliefern. Er hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Und wir wissen, was er tat. Der hatte auch vor Pfingsten schon eine besondere Einflüsterung vom Heiligen Geist oder eine was auch immer. Er wusste einfach, dieser Jesus darf nicht in ein Massengrab. Das ist der König, der verdient das Beste, und das Beste, was ich ihm geben kann, ist das Grab, das ich für mich selbst habe aushauen lassen. Hat er vielleicht gemeint, später dann möchte ich dann auch bei ihm liegen in der gleichen Höhle. Dass es nicht dazu kam, wusste er ja nicht. Aber jedenfalls ging er hin. Heute würde man auf gut Deutsch sagen, er outete sich vor Pilatus. Er bekannte Farbe. Obwohl das auch für einen Ratsherrn nicht ganz ungefährlich war, sich zu einem zum Tod Verurteilten zu bekennen. Und dank diesem Josef und dank den Frauen, die ihm nachgefolgt waren, die dann genau schauten, wo er hingelegt wurde, sich die Stelle merkten, dank diesen Leuten wissen wir, dass das Grab leer war. In einem Massengrab wäre das nicht aufgefallen. Aber dank diesen Menschen, ich bin sicher, auch diese Jesus-Nachfolgerin war einfach von ihrem Heiland erfüllt. Sie taten auch das Richtige. Sie waren die Ersten, die auch den Auftrag, einen Verkündigungsauftrag bekamen. Ihnen sagte, geht, verkündigt den Aposteln, was ihr gesehen habt. Geht, sagt es den anderen, sagt es den Jüngern, vor allem Petrus. Muss man wissen. Und dank diesen Menschen wissen wir, dass das Grab leer war. Und auch wir sollen Menschen sein, die ihren Herrn erwarten. Ich habe jetzt nicht lange ganz viele Stellen herausgesucht, aber ich trage euch das mal auf, wenn ihr im Neuen Testament lest. Da wird oft davon geredet, dass Jesus wiederkommt. Achtet einmal darauf, wie oft an einer solchen Stelle dann im Zusammenhang auch steht, man solle ihn erwarten und man solle wach sein. Wachen und warten. Einfach so aus meiner Erinnerung meine ich, das steht fast immer. Vielleicht ganz immer, vielleicht einmal an einer Stelle nicht. Aber das könnt ihr selber erforschen. Aber es wird immer in Zusammenhang gebracht. Jesus kommt wieder. Mach dich bereit, bleib wach Und auch wenn es bei uns Nacht ist, zwei sind ja dann in einem Bett, wahrscheinlich ein Ehepaar, oder? Und bei vielen werden beide dann entrückt, aber Jesus sagt einfach, also wenn einer oder eine nicht glaubt und nicht mit Jesus verbunden ist, nützt es ihm nichts, wenn gerade jemand, der ein paar Zentimeter neben dran ist, angenommen wird, dann bleibt er zurück. Er sagt, dass da eine Trennung gehen kann, sogar zwischen Menschen, die nah beieinander gelebt haben. Aber immer heißt es, wir sollten wach sein und eben, vielleicht schlafen wir, da ist bei uns Nacht und andere sind an der Mühle oder am Arbeiten. Er hat beides gesagt. Ich behaupte, durch diese Beispiele können wir sehen, dass Jesus wusste, dass die Erde eine Kugel war. Dass in diesem einen Augenblick die einen im Bett sind und andere am Arbeiten. Jedenfalls wusste er, dass das dann so sein wird. Nicht auf einer Platte, wo sie entweder alle Tag oder Nacht haben. Ich nehme so eine Stelle, nochmals Lukas, ich bin auch bei diesem Arzt. Er redet davon, dass man sich nicht Sorgen machen soll, redet von den Lilien auf dem Feld und vom Salomo, der schöner, nein, eben nicht schöner war als die Lilian, die Lilien. Genau, und im Anschluss daran, wie kommt er da, macht er so einen Gedankensprung, aber dann kommt er auf die Wiederkunft Jesu zu reden. Aber das ist gerade ein Zusammenhang. Denn wenn Jesus kommt, sollten wir nicht mit Sorgen und mit Betrug des Reichtums, nicht mit Abgöttern, mit falschen Hoffnungen, falschen Sicherheiten, falschen Vergnügen erfüllt sein. Also Lukas 12, 35, Worte Jesu. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Wann war das schon mal befohlen? In der Passanacht. In Ägypten. Bei der 10. Plage. Als dann endlich das Volk entfliehen durfte. Sie sollten umgürtet sein. Und Jesus sagt, seid auch umgürtet, ihr werdet entfliehen dürfen. Wie Israel aus Ägypten eigentlich buchstäblich hinausgestoßen wurde. Umgürtet und lasst eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, haben wir wieder dieses Warten. Wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Amen. Wahrlich wird das übersetzt. Das heißt, Jesus gibt seiner Aussage ein besonderes Gewicht. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet, so selig sind sie. Und diese Seligkeit ist für uns alle ganz neu. Freue dich, Christenheit, singen wir. Auch in einem Weihnachtslied. Ja, das sollt ihr wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt. Aber für uns kommt er als Bräutigam. Denn der Dieb ist ein anderer, aber so unerwartet kommt er wie ein Dieb, nicht als Dieb. Dann ließ er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es nicht meint. Das heißt, dass auch niemand sagen kann, wann er sicher nicht kommt. Ich betone das, weil man auch in gläubigen Kreisen das hören kann. Da hat eine Glaubensschwester irgendeine hohe Zahl vernommen von Volksstämmen, ich weiß nicht, wie große Volksgruppierungen, die angeblich noch nicht erreicht worden seien. Und hat wörtlich gesagt, der Herr kann nicht kommen bis. Versteht ihr? Und das kann man mal hören. Und wir segnen diese Menschen und wir wünschen uns, dass sie noch viele Menschen erreichen, bevor dann Jesus als Bräutigam für seine Brautgemeinde kommt, dass noch viele dazukommen können. Jawohl, und wir unterstützen die Mission und wir bewundern diese Menschen, die wirklich sehr viel auf sich nehmen. Aber den Satz, der Herr kann nicht kommen, akzeptieren wir nicht, denn das heißt, er kommt. Er kommt und er kommt eben rasch. Und wisst ihr, in der gleichen Gruppe sagte dann ein anderer eine Woche später, ja, wir wollen den Herrn erwarten, er kann jeden Augenblick kommen. Da habe ich gesagt, danke, dass du das gesagt hast. Hat er gesagt, weißt du, man muss die Leute daran erinnern, viele Gläubige vergessen es manchmal ein bisschen. Solche sind hier nicht da heute. Aber es könnte sein, dass man so viel um die Ohren hat. Ja, der Herr wacht über uns. Schlechter wäre es sogar, wenn man es nicht nur ein bisschen vergessen würde, sondern aus irgendeinem Grund es sich auch nicht so bald wünschen würde. Solche Gründe. Also, wenn es einen gibt, wenn ich einen hätte, würde ich mit dem Herrn Jesus darüber reden. Es ihm auch bekennen und sagen, Heiland, ich will dich mit Freuden erwarten. Es könnte sein, dass ich meine Heilsgewissheit nicht so gefestigt ist und dass ich mich auf mich verlasse statt auf ihn. Und dann meine, also ich brauchte noch ein bisschen Zeit, mich zu bessern. Also heute wäre noch nicht so günstig, könnte da ein Grund sein, dass ich an etwas festhalten will, dass ich den Herrn gar nicht lieb habe natürlich. Oder, dass ich fast eine Art Endzeitpanik habe. Aber so etwas hat der Herr Jesus nicht verbreitet. Er hat gesagt, Kopf hoch, wenn es anfängt, erhebt eure Häupter, dann ist es ganz nahe. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Könnte ein Grund sein, dass man meint, man könne dann nicht mehr kaufen und verkaufen und müsste da, weiß ich was, alles noch sich tätowieren oder ich weiß nicht, einpflanzen lassen. Aber vor diesem allem will der Herr Jesus seine Braut zu sich nehmen. Und er kommt sehr bald. Also wir wollen bereit sein und das ist für uns das Dringlichste im Augenblick. Vielleicht haben wir ganz viele dringliche Anliegen. Vielleicht liegen wir dem Herrn in den Ohren mit Gebetsanliegen, von denen wir denken, da braucht es ein riesiges Wunder. Aber noch dringender ist, dass wir bereit sind, wenn er kommt und die Menschen, die wir segnen, für die wir Fürbitte tun, wie Abraham für einen Lot Fürbitte tat. Denn dieser Lot hatte die Welt lieb, hatte Sodom lieb, war sogar irgendwo in der Verwaltung der Stadt, vielleicht in der Regierung tätig und wollte einfach nicht weg. Wurde widerwillen errettet vor dem Gericht. Wie viel mehr wird der Herr Jesus gerne vor der Gerichtszeit, die über die Erde kommen muss, die zu sich nehmen, die auf ihn warten. Und damit zitiere ich Hebräer 9, Vers 27 und 28. Vers 27 ist vor allem für alle wichtig, die mit Leuten ins Gespräch kommen, die meinen, man komme immer wieder auf die Welt, je nachdem als etwas Besseres, wenn man brav gewesen war oder sonst halt nicht, als Schlechteres. Dem Menschen ist bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber jetzt, Vers 28, das betrifft wieder uns im Advent. Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern denen, die auf ihn warten zum Heil. Moderner übersetzt steht da zur Rettung derer, die ihn erwarten. Und wieder sehen wir, wie wichtig das Warten ist. Da habe ich gedacht, ich bin ja zweimal errettet. Also ich wusste immer, man muss errettet sein. Und in Evangelisationen wird vielleicht vor allem die erste, die Rettung aus den Sünden, betont. Erkenne, dass du ein Sünder bist, tu Buße, kehre um und so weiter und dann bist du errettet. Das ist diese erste Errettung, die ist ganz, ganz wichtig. Kolosser 1 lese ich jetzt das letzte Wort von Vers 11. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns fähig gemacht, in den Himmel zu kommen. So könnte man es einfach volkstümlich ausdrücken. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist die Errettung, die letztlich bewirkt, dass ein Mensch in der Ewigkeit bei Gott, bei Jesus sein darf im Himmel. Diese erste Errettung. Und dann die zweite. Da redet Paulus zu den Thessalonichern. Schon im ersten Brief, 1. Thessalonicher Kapitel 1, redet er darüber, wie diese Thessalonicher alle bekannt wurden in der ganzen Region. Man hat davon erzählt, wie die sich bekehrt haben. Und dann schreibt der 1. Thessalonicher Kapitel 1 ab Vers 9, sie selbst eben, die Bewohner von ganz Achaia, erzählen, wie ihr euch bekehrt habt. Da steht, was eine rechte Bekehrung ist. Weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Also eine Bekehrung ist eine Abkehr von Abgöttern, falschen Sicherheiten, falschen unbiblischen Hoffnungen oder Erwartungen, Freuden, an denen sich der Heiland nicht mitfreuen will. Abkehr, darum redet man auch von Bekehrung, aber Hinkehr zum lebendigen, wahren Gott. Und zwar bedeutet das auch, ihm zu dienen mit Anbetung und indem man sich von ihm führen lässt und seine Begabungen einsetzt für sein Reich und warten. Das Warten gehört mit zu der richtigen Bekehrung. Und dann heißt es, auf wen wir warten? Auf Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Das ist jetzt nicht die ewige Rettung, sondern vor der Zeit, wo alles neu wird, Himmel und Erde, kommt eine Zeit des Zornes Gottes. Bibelleser wissen, dass die Offenbarung von bestimmten Episoden als von Zornschalen redet, und auch sonst kommt da einfach der Zorn Gottes zum Ausdruck über die von ihm losgelöste, abgewandte Welt, und davon sollen wir errettet werden. Das ist die zweite Errettung. Ja, und manche brauchen vielleicht 3 oder 4, wenn man in Lebensgefahr gerät auf einer Bergtour, braucht man auch noch eine Rettung, auch dafür ist der Heiland zuständig. Und auch ihm ist es zu verdanken, wenn es der Rega gelingt, dann einen rechtzeitig aus der Felswand lebend zu bergen. Auch das kommt von ihm. Aber diese 2 Rettungen, die sollen wir haben. Errettet zum ewigen Leben und errettet von dem zukünftigen Zorn, der im Buch der Offenbarung beschrieben sind und für den wir nicht bestimmt sind. Jesus will unbedingt, dass wir da nicht hineinkommen. Darum sagt er seinen Jüngern, was soll man denen noch sagen, war bei denen nicht alles bestens. Die haben alles verlassen, sind ihm nachgefolgt und ihm treu gewesen, haben sich von ihm brauchen lassen. Aber ihnen sagt er trotzdem, wachet alle Zeit und betet, dass ihr, Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Bartholomäus, ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Dieser Lieblingsvers steht in Lukas 21, 36. Also es ist nicht mein einziger Lieblingsvers, aber einer von ganz vielen. Ja. Jesus kommt sehr bald wieder. Und es wäre verheerend, es wäre schlecht, wenn wir ihn nicht erwarten würden. Darum will er auch jetzt noch wieder vermehrt darauf aufmerksam machen. Weil vielleicht Menschen, die vergessen haben oder die sich gar nicht wünschen, Gläubige, vielleicht wenn nötig wachrütteln, er will sie dabei haben. Betet, dass ihr entfliehen könnt. Das ist ein Gebet nach seinem Willen. Darum wird es auch erhört. Warten, warten, warten. Ich will nur darauf hinweisen, dass Jesus selber im Warten unser größtes Vorbild wurde. Ja, wenn man jetzt die Jahrtausende von Adam an bis Weihnacht rechnen würde, könnte man ja sagen, ja, für ihn im Himmel damals waren das ja 1000 Jahre wie ein Tag, für die Menschen eine lange Zeit, aber als er dann auf der Erde war, bis er endlich 12 war, und dann an den Gottesdiensten teilnehmen durfte, in Glaubensfragen erwachsen war, wie 12. Und so eine Freude hatte, dass er ganz vergaß, wieder nach Nazareth heimzukehren mit den Eltern, sondern einfach in diesem Tempel blieb und wusste, das ist das Haus meines Vaters, da gehöre ich eigentlich ja hin. Er musste warten bis 12, er hat sich das sicher sehnlichst erwartet. Darum wollte er gar nicht mehr weggehen. Aber oft sagt er dann auch später, oder wir lesen, seine Stunde war noch nicht gekommen. Einmal wollten sie ihn töten, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber ein andermal dann schickte er die Jünger in die Stadt vor seinem letzten Abend mit ihnen. Geht in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Herr, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passalam halten mit meinen Jüngern. Jetzt wusste er schon, deine Zeit ist nahe. Stunden später sagt er: Ich hatte herzlich verlangt, das Passalam mit euch zu essen, bevor ich leide. Ich habe immer gedacht, ja, er hatte so gerne Gemeinschaft und natürlich mit den Jüngern, darum hatte er Verlangen, aber es hat ihn auch herzlich verlangt, weil er wusste, jetzt ist dann nach diesem Passamal dann auch die Stunde gekommen. Jetzt endlich darf ich oder muss ich dieses Schwerste einfach durchstehen. Aber dann ist der Sieg da. Dann habe ich die Menschen, die an mich glauben werden, mit dem Vater wieder versöhnt. Auf diese Stunde wartete er und hat dann auch in seinem hohen priesterlichen Gebet kurz vor seiner Verhaftung wahrscheinlich gebetet. Johannes 17, Vers 1. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, dass der Sohn dich verherrliche. Lest mal wieder das ganze Kapitel 17. Da steht so vieles, was auch uns betrifft. Und wir merken wieder das Verlangen, dass er will, dass dort, wo er ist, auch wir sein. Und ewige Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht, dann bereits im neuen Leib mit ihm haben dürfen. Ja, und die Aufforderung gilt ernst, wachet. Unbedingt aber muss ich darauf, oder darf ich, denn ich tue es sehr gern, darauf hinweisen, dass der Herr alles, was ihm möglich ist. Und er hat unbegrenzte Möglichkeiten eigentlich. Alles tut, um unsere Bereitschaft zu wirken. Ich lese uns, was der Apostel Paulus an Gottes Kinder geschrieben hat. Wenn wir die ein bisschen jetzt von nahem beobachten würden, bekämen wir den Eindruck, also, wenn jetzt der Herr käme, was würde aus denen werden? Das sind ja Zustände wie im alten Rom. Ja gut, es gehörte auch zu dieser Kultur Rom. Ja, ja, das sind ja Zustände, da geht es ja zu und her in diesem Korinth. Das ist ja furchtbar, wenn man den ersten Brief liest und überhaupt, was da alles abging. Und ich staune, wie Paulus diesen Brief beginnt. Wenn man dann parallel mal den Galaterbrief liest. Die waren ja ins Gesetz zurückgefallen. Und da steht nichts, ich danke Gott für euch, ihr seid ja so wunderbar unterwegs. Nichts dergleichen. Wer hat euch denn durcheinander gebracht? Ich verwundere mich. Und er schreibt in einem ganz anderen Ton als diesen wilden Korinthern. Da schreibt er im 1. Korintherbrief 1 ab Vers 4. Ich muss uns das einfach auch lesen. Da ist schon wieder dann von Jesus die Rede. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Paulus, musstest du nicht schreien wegen den Korinther? Wie kannst du für die danken? Ist da? Aber Und er schreibt, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. In allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet. Und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht hat Paulus gedacht, solange die auf den Herrn Jesus warten, kann ich auch danken für sie. Solange sind sie rechtgläubig. Ja, das andere, mit dem kommt der Herr schon noch klar. Und auch Paulus hat ernsthaft geschrieben, auch er hat dazu beigetragen, dass die wieder klar kamen. Sie sind auch wieder klar gekommen. Und warten auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Aber jetzt 1. Korinther 1, 8. Ist er unterstrichen in deiner Bibel oder hast du die einmal herausgeschrieben? Der Jesus Christus wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja. Soll ich jetzt versuchen, mich untadelig hinzukriegen? Ja, ich gebe mir Mühe, aber also, das reicht nicht. Er macht's. Er macht's. Und wenn er in mir lebt, dann denke ich nicht, ja prima, dann kann ich ja tun und lassen, was mir passt. Kann ich nach Lust und Laune sündigen, das ist dann gar nicht mehr so eine Lust. Der Heilige Geist hat mich erhört, schon vor Jahren, und das tut er. Wenn ich sage, der Herr, wenn ich dich betrübe, dann bitte, dann betrübe du mich auch gerade. Dann will ich das merken und sofort wieder aufs Gleis kommen. Wenn ich dich betrübe, bitte betrübe mich auch. Braucht etwas Mut, man ist nicht gern betrübt. Aber es ist sehr hilfreich. Er arbeitet auch und er macht dich und mich untadelig. Nicht wegen mir werde ich entrückt, wenn es soweit ist, sondern weil er mich untadelig gemacht hat. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Vielleicht nehmt ihr dann gern ein Zusammenfassungsblatt mit Bibelstellen mit. Ich kann gar nicht alle Stellen, aber die wertvoll sind, hier jetzt vorlesen, sonst wartet ihr dann auch auf eure Erlösung, dass ihr heimgehen dürft. Aber ich meine jetzt nur heute Abend zu euch nach Hause, das will ich da. Ihr sollt auf die andere warten, ne? Gell? So töne ich einiges nur an. Wirklich, Paulus schreibt viel darüber. Ich bin da nochmals im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Kapitel 4 und 5, redet er von diesen Dingen, auch von diesem Weggehen in einem Augenblick. Das steht alles ganz klar, schwarz und weiß. Dass der Herr Jesus zweimal zum zweiten Mal kommt. Das erste, zweite Kommen ist nur bis in die Wolken. Da gehen wir ihm entgegen, ohne Flugunterricht zu nehmen vorher. Das zieht uns dann einfach hinauf zu ihm. Und augenblicklich sind wir im neuen Leib und alle gläubig Verstorbenen sind augenblicklich auch dort. Und wir werden sie kennen, da bin ich sicher. Ja. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, da steht nochmals etwas. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Also was in der Offenbarung dann abläuft, nach den Sendschreiben und nach einigen Augenblicken der Anbetung im Himmel oben, was dort abläuft, für das sind wir nicht bestimmt. Entdecke deine Berufung, ein moderner Titel. Also meine Berufung ist auch nicht mit dem Zorn Gottes konfrontiert zu werden. Wir sind nicht dazu bestimmt, sondern das Heil zu gewinnen, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und noch viele weitere Dinge, die zeigen, wie es, ich habe als Lied von den Jansbrüdern gesungen in Erinnerung, was immer heißt, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Wenn der Herr die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen ruft, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Das haben sie sich auf die Fahne geschrieben, das haben sie verkündigt. Wir sind nicht dort, weil wir das Jans-Team sind und an so vielen Evangelisationen mitgewirkt haben, dass Menschen gerettet wurden. Allein durch die Gnade. Mein Schwiegervater, alle Predigtpläne hat er aufbewahrt. Über Jahre und mit Leuchtstift hat er seine Dienste markiert, damit er auch ja keinen verpasste. Da hat er mir die gesagt, die gezeigt. Ich habe es euch wahrscheinlich erzählt und gesagt, weißt du, meine, für keinen einzigen von diesen Dienst komme ich in den Himmel. Nur aus Gnade, nur aus Gnade. Und ja, was wir dann aus Gnade auch wirken durften, obwohl es Gnade war, hält der Herr Jesus sogar noch zusätzlich zum ewigen Leben Lohn bereit. Das ist umwerfend. Also, wir können uns einfach nur freuen. Und Gott, der Segensgruß dann am Ende dieses Kapitels lautet, er aber, es ist immer noch Paulus, der den Thessalonichern schreibt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Also er reinigt auch durch und durch und er heiligt durch und durch. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unverzehrt, untadelig. Nochmals das Wort untadelig im Zusammenhang. Was jetzt? Untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Also wir erheben unsere Häupter. Wir dürfen fröhlich ihn erwarten und unsere Hoffnung ganz auf sein eben doppeltes Erlösungswerk setzen. Seine Erlösung zum ewigen Leben, den Menschen, die durch die große Trübsal gehen, werden Evangelisation erleben durch Engel, durch zwei Zeugen. Das habt ihr wahrscheinlich alles schon zu hören bekommen. Ihr studiert ja die Offenbarung mit Charles Reichenbach. Und eine unzählbare Schar wird dann im Himmel sein, aus jener Zeit. Aber wir freuen uns auf die erste Erlösung vor diesem allen. Und mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Wenn jemand sagt, ja, aber das geht jetzt doch schon so lange. Ja, und wie viele Generationen? Das spricht für diese Generationen, haben Jesus zu Lebzeiten erwartet. Auch meine Schwiegereltern. Aber wir vielleicht nicht. werden es zu Lebzeiten erfahren. Und sonst gehen wir heim, sind auch bei ihm. Und im entscheidenden Augenblick haben wir keinen Nachteil. Wir werden als gläubig verstorben. Wir sind schon beim Herrn mit unserer Geistseele, sobald wir hier unseren Körper verlassen. Aber dann mit einem neuen Leib sind wir gleichzeitig mit den noch Lebenden, die entrückt werden beim Herrn. Und wenn man manchmal denkt oder traurig ist, sagt Herr, auf dich freue ich mich. Aber also, was da wieder an Gesetzen erlassen wird, gegen deinen Willen und was einfach läuft und die Meinung der Mehrheit und alles. Und da erinnere ich mich an 1. Mose 15, 16, dass Gott einen Grund nannte, warum sein Volk warten musste. Und die Christenheit sei ein neutestamentliches Volk eingepflanzt ins Volk Israel. Jawohl, aber wartet schon seit 2000 Jahren und etwas mehr. Warum mussten die Israeliten warten? Die Schuld der Amoriter musste voll werden. Das hat Gott dem Abraham, oder Abraham, gell? Ja, 1. Mose 15, ja, hat er das vorausgesagt. Deine Nachkommen werden in Ägypten sein, 400 Jahre. Und bei allem, was dich mal betrübt, wenn du es wieder irgendwie feststellst, ja nein, jetzt heißen die noch das gut, was doch verkehrt ist nach der Bibel und so weiter und machen noch Propaganda für verderbliche Verhaltensweisen. Es bringt uns auch der Entrückung näher, denn Gott ist gerecht. Nicht wegen ein paar Bagatellen lässt er dann über die, die nicht auf Jesus gewartet haben, die ohne ihn gelebt haben. Nicht wegen ein paar Bagatellen lässt er die dunklen Dinge der Offenbarung über die Menschen kommen. Nicht wegen ein paar Kleinigkeiten. Aber ich betone, also schlimmer muss es auch nicht noch werden. Also ich finde, es ist schlimm genug. Der Herr kann heute kommen. Und in diesem Zusammenhang, habt ihr es gehört, wollen wir einfach ihn erwarten und unsere Hoffnung ganz, ganz auf die Gnade setzen. Petrus im ersten Brief, Kapitel 1, 13 sagt er das. Seid nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ja. Und er hängt allerdings an, solches tut als gehorsame Kinder. Aber nicht, dass wir mit Bravsein dann auch die Entrückung verdienen könnten. Wir wollen dann auch gar nicht mehr unsere Beziehung zu ihm irgendwie ein bisschen betrüben. Das wollen wir dann nicht mehr. Drum eben das Gebet, dann betrübe du mich, lieber Heiliger Geist. Ja, er ist treu, er bringt uns ans Ziel und wir dürfen wirklich wissen, wir haben Bilder in der Bibel, Geschichten, da sehen wir, dass Menschen vor der Gerichtszeit entfliehen konnten. Noah mit seiner Familie einfach in die Arche. Er wurde da geschützt. Lot aus Sodom heraus. Henoch erlebte nicht mal mehr die Zeit Noahs, aber er wandelte mit Gott und wurde zu Gott geholt. Ein Bild für die Gemeinde, was die Gemeinde sehr bald erleben wird. Amen. So. Dann wollen wir für den Segen noch aufstehen. Der Herr möge dich, möge uns segnen und behüten, über uns strahlen, an uns schaffen, uns untadelig machen, nach seiner Verheißung, auf den wunderbaren Augenblick hin, durch sein teures Blut, und uns bewahren, dass wir das Ziel erreichen. Amen. Amen. Gottes Segen und auf Wiedersehen. Ich habe einen Termin, ich glaube am 15. Januar wieder in Bern, am schon vor euch Weihnachten, und dann einen guten Rutsch. Bis wieder. Gottes Segen.